Bedien deinen Kunden zu 100% perfekt. Das ist die oberste Prämisse. Also erfüll wirklich all seine Wünsche, aber kriech ihn nicht in den Arsch.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Und jetzt mal ganz ehrlich. Betreibst du auch Geldwäsche oder nicht? Omid, wie viele Firmen hast du jetzt?
Einige.
Omid, die meisten Menschen sagen, die Autos gehören dir doch gar nicht.
Können wir uns heute anschauen.
Machen wir. So, meine Lieben, ich habe hier einen kleinen Stargast. Klein deshalb, weil wir ungefähr gleich groß sind.
1,73
beide. Vielleicht habt ihr die Stimme schon erkannt, beziehungsweise wenn du hier YouTube guckst, natürlich, dann hast du ihn ja schon gesehen. Omid ist bei mir.
Hallo Jörg.
Hi Omid. Ich muss dich nicht vorstellen, glaube ich. Das ist in der YouTube-Welt bist du mit Abstand der heißeste Shit. Das habe ich mal letztens irgendwie rausgedonnert, was so Autoverkäufer angeht. Aber du bist ja viel mehr als Autoverkäufer. Du bist ja Unternehmer, du hast eine tolle Firmenstruktur. Und ich habe mir sagen lassen, du hast noch nie über deine Firmenstruktur geredet.
Ganz genau. Du bist heute der Erste, der wirklich Einblick in meine Strukturen bekommt.
Unfassbar. Und das auch noch fast live hier im YouTube-Kanal. Sag mal, jetzt mal unter uns zwei Klosterschwestern, ne? Deine ganze Historie und so weiter hast du in ganz vielen Podcasts schon mal erklärt. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Weißt du, wenn ich mit dir oder wenn ich dich in meiner Umgebung so habe oder auch wenn ich so sehe, was du auf YouTube machst, hast du für mich so ein Synonym bekommen.
Weißt du welches?
Ja. Ich habe so das Gefühl, an dir klatscht manchmal die Neidgesellschaft in Deutschland ab.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Nein.
Nein. Das war mir klar. Also pass auf, es ist so, dass immer wenn ich deine Person in irgendeiner Form in den Mund nehme, dann kommt so, ja, das ist ein Scammer oder das ist doch gar nicht sein Geld, die Autos gehören doch gar nicht ihm. Also der Typ hat wirklich viele Autos, ich kann das einschätzen. Aber es kommt immer dieser Punkt. Kannst du mir mal erklären, woran das liegt? Liegt es an Deutschland oder woran liegt es?
Also ich muss gestehen, aktiven Neid, also der, mit dem ich konfrontiert werde, das habe ich eigentlich nicht in meinem Alltag. Also ich habe ein sehr, sehr gesundes Umfeld und ich bekomme eigentlich auch für das, was wir tun, immer relativ viel Zuspruch. Wirklich aus allen verschiedenen Gesellschaftsschichten von bis. Eigentlich immer tolles Feedback, worüber ich mich dann immer sehr freue. Klar, ich habe mal so eine Redewendung gehört, wenn Leute von deinem Erfolg berichten, wird es immer die geben, die sagen, nein, das kann nicht mit rechten Dingen zu tun haben, das kann nicht sein, das ist irgendwie kriminell. Aber wenn sie von deinen Misserfolgen berichten, wird jeder direkt sagen, ja, habe ich es doch gesagt. Ja. Und ich glaube, ja, klar, so ist die Gesellschaft leider ein Stück weit aufgebaut, aber den Menschen ist auch kein Vorwurf zu machen. Du, viele andere sehr, sehr große Namen, sehr große Unternehmer, Menschen, die viel gewagt haben und ich pirsch mich da ja so langsam heran. Wir haben ja ein anderes Mindset. Wir gehen Dinge an in einer Art und Weise, die andere für nicht möglich erachten würden. Die würden ja schon beim Denkansatz sagen, nein, das geht nicht. Und weil wir halt dieses, das geht nicht, sehr aggressiv und sehr schnell und sehr motiviert, aber auch mit einer sehr, sehr hohen Disziplin, durchsetzen, sagen viele Leute, die analysieren das dann für sich und die stoßen dann halt bei sich eher auf einen Error und sagen, das kann nicht sein.
Ja.
Aber Leute, wir wissen alle, es geht. Ich bin ja eine sehr kleine Erfolgsgeschichte. Es gibt so viele ganz große Erfolgsgeschichten, an denen ich mich selbst auch natürlich motiviere. Und da rede ich jetzt gar nicht über die ganz großen Leute. Es sind auch Leute wirklich aus meinem engsten Umfeld. Ob du das bist oder ob es auch so ein toller Kunde und Freund wie Markus Rühl ist, aber auch Matte Riematz, ein gemeinsamer Freund von uns. Das sind ja alles Menschen, wo man früher gesagt hätte, das kann nicht sein.
Ja, gerade Marte ist natürlich schon heftig, ne?
Ja, er ist ja unser europäischer Elon Musk sozusagen.
Absolut, absolut. Ja, ich wollte absichtlich mal so hart in diesen Podcast da reingehen, weil das ist halt, ich finde es immer witzig. Also es wird immer irgendwelche Geschichten um dich rum erzählt nach dem Motto und trotzdem guckt jeder deine Videos. Ich meine, wenn ich deine Views-Zahlen anschaue, das ist schon heftig. Du hast so gefühlt drei Rollen, ist so zumindest das, was ich dich kennenlernen durfte. Es gibt auf der einen Seite auch mit privat, ja, wenn man so miteinander spricht im Normalen, dann der Autohändler und der YouTube-Star.
Ja.
So würde ich es mal beschreiben.
Sagen wir YouTuber.
Na, also unter uns, wir waren auf dem Mais-Festival zusammen, du hast ja mein Auto bewegt. Ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe gedacht, naja gut, Omid fährt mein Auto mal von A nach B, aber dass da 40.000 Menschen gefühlt in mein Auto krabbeln wollen und dir die Hand zu schütteln, das war wirklich, da muss man schon sagen, ist schon YouTube-Star. Also ist zumindest, was ich dir jetzt mal zuwerf.
Die Sache ist, wenn ich mich selbst reflektiere, dann ich bin in meinem Kopf, bin ich immer noch der gleiche Junge, der mit seinem besten Freund über den Schulhof lief. Also du hast ja, ich habe ja irgendwo noch ein Kind in mir drin. Und ich bin nur manchmal extrem erschrocken, wenn ich in den Spiegel gucke und da sieht ein alter, und da ist ein alter Mann mir gegenüber. Und ich denke mir so, wer bist du? Wo ist Omid? Ja, das bin ich, ich. Also wenn du dann deinen Alterungsprozess oder auch dann den Stress im Spiegel siehst, aber ich bin ja einer von denen, der selbst lange sich die tollen Autos angeguckt hat, lange bewundert hat, immer die Fernsehsendungen geguckt hat. Ich bin ja ein Fernsehkind noch, also 90er, 2000er, das war meine Kindheit. Genau, ich bin 86 geboren. DSF, deutsches Sportfernsehen mit Motorvision TV. Ja, das lief immer sonntags. Das war so mein Anker in der Woche. Da hattest du ja nicht diesen grenzenlosen Zugriff, wie man es heute hat, sondern da gab es eine Handvoll Autosendungen, vielleicht zwei oder drei. Und Motorvision war halt die ganz tolle Autosendung. Und als Kind, wir waren nicht arm in dem Sinne. Wir haben in Deutschland gelebt, wir hatten ein Dach über dem Kopf, aber wir haben im 18. Stock von einem Hochhaus gewohnt. Und wenn Geld da war, hatten wir ein Auto für ein paar tausend Mark, später Euro. Und wenn kein Geld da war, dann musste der Papa auch mal für 2-3 Monate das Auto verkaufen. Und so siehst du dich dann auch immer. Also ich reflektiere, ich kneif mich auch immer wieder selbst, wenn ich dann umgeben bin von diesen Wahnsinnsautos. Ich habe 120 Autos in Viernheim stehen, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Kevok. Und selbst eines von 120 Autos wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen.
Also die Erfolgsstory dahinter, die ist bekannt, ne? Das ist das Thema mit deinen 120 Autos und so weiter. Und für den Fall, dass du jetzt überlegst, wann reden wir denn endlich über die Firmenstruktur? Bleib mal entspannt, so ein bisschen privat reden müssen wir auch noch zwischendrin, weil das die Leute auch so hin und wieder mal interessiert. Was mich mal interessieren würde, ist, ob der YouTube-Star sich auf deine anderen Rollen irgendwie runtergebrochen hat. Also bist du privat anders, würdest du sagen, oder bist du im Autohandel anders, seitdem du YouTube machst?
Lass uns doch einfach YouTuber sagen, ganz wichtig. Nicht
kommst
YouTube-Star.
Du in Klammern, ne?
Okay, ja, nein, weil Star, ich will ein ganz erfolgreicher YouTuber sein. Ich will auch wirklich maximal entertainen und ich will auch wirklich ganz tolle Formate produzieren. Aber ich will einfach Omid sein, kein Star. Merkst du auch daran, wenn ich dann mit Zuschauern unterwegs sein darf oder Fotos machen darf. Ich freue mich ja dann auch darüber. Und auf jeden Fall, eins muss man sagen, das Thema YouTube ist extrem besitzergreifend. Und ich glaube, es nimmt auch viel von dir ein mit der Zeit. Der Omid hat sich definitiv in den letzten 2-3 Jahren auch charakterlich ein Stück weit verändert. Ich habe mittlerweile an manchen Tagen 8, 9, 10 Stunden ein Mikrofon am Kragen. Also es gibt Momente, wo ich abends im Auto sitze und an den Kragen greife, weil ich denke, ich trage noch ein Mikro. Oder wenn du dann auf die Toilette gehst, dass du dran denkst, dein Mikro auszumachen oder zumindest zu muten. Und die Grenzen verschwimmen, weil YouTube, und das merkst du bei allen großen YouTubern, die sehr erfolgreich sind, bei sehr großen Streamern, und da haben wir ja ganz viele tolle Namen in Deutschland, es hinterlässt seine Spuren.
Auf jeden Fall.
Es hinterlässt auf jeden Fall seine Spuren. Es macht auch ein Stück weit süchtig, um nicht zu sagen, es macht sehr stark süchtig. Die Sucht nach Klicks, die Sucht nach Zuspruch, nach guten Kommentaren, nach erfolgreichen Videos. Du kannst ja in deiner YouTube-Studio-App, also als Creator, kannst du ja immer deine Videos ranken und du siehst dann immer den Vergleich der letzten 10 Videos und du willst natürlich immer, dass dein neuestes Video das Beste aus den letzten 10 ist, was ja an sich eine sehr schwere Aufgabe ist.
Es wird immer schwerer.
Und dann hast du mal einen Tag, da lädst du ein Video hoch und es ist im Vergleich der letzten 10 Videos 10 von 10, also das Schlechteste. Dann bist du auch mal down, tatsächlich. Also ich kann das noch nicht von mir komplett abprallen lassen, weil ich halt auch so erfolgshungrig bin.
Also das kann ich euch mal mitgeben. Ich erzähle euch mal kurz die Geschichte vom Mai-Festival. Meine Frau hat uns reinfahren sehen und stand am Eingang vom Mai-Festival und hinter ihr war ein junger Mann. Der hat ein Video gedreht und dann kam von ihm so der Kommentar, jetzt guckt euch das mal an, der Typ ist einfach nur ein Autohändler und trotzdem zieht er so die Massen, muss das sein. Das ist meine Frau kurz ausgeflippt, hat ihn mal kurz auseinandergenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich euch mitgeben möchte, ist wirklich, das habe ich auf dem Mai-Festival auch mitbekommen, wie unfassbar nahbar du trotzdem bist auf der einen Seite und wir sind ganz normale Menschen, also eher genauso wie ich. Das haben kleine Anekdote von gerade eben, wir gucken immer beide, dass unser Bauch eingezogen ist. Also wenn ich eine Weste anhabe, dann habe ich mir das Gefühl, ich bin zu fett. ich muss dann zum Sport gehen. Das erste, was Omid vorhin gesagt hat, ich pass auf, wenn ich sitze, ne, dann muss es gut ausschauen, so nach dem Motto. Das wird ganz normale Geschichten, wie jeder andere auch. Ja. Der Unterschied ist halt, wir machen es ein bisschen öffentlicher als vielleicht der eine oder andere. Mhm. Und deswegen hast du halt auch die Option, mal Erfolgsgeschichten zu hören und erzählt zu bekommen. Und da würde ich auch gerne mal drauf eingehen als Unternehmer. Was die meisten Menschen sich immer wieder nicht trauen, ist Fehler machen. Mhm. Die kommen und sagen so, ich würde gerne Unternehmer sein, aber Fehler machen halten sie für sehr schwierig. Mhm. Was für Fehler hast du gemacht, die dir heute im Nachgang sogar sagen, Mensch, das war richtig gut so?
Mhm. Ja gut, Fehler. Was mache ich als Autohändler für Fehler? Jeder Fehlkauf ist ein Fehler rückblickend. Also wenn du 10 Autos kaufst, dann sind meistens 8, 9 gute Entscheidungen dabei. Du musst dir vorstellen, bei mir kostet jedes Auto mindestens so viel wie eine Wohnung und manche so viel wie Villen. Und der Entscheidungsprozess bei uns ist aber wenige Minuten für jeden Vorgang. Mhm. Also innerhalb von wenigen Minuten entscheiden wir, ob wir 100, 500 oder 5 Millionen Euro in ein Auto investieren wollen oder nicht. Mhm. Das geht sehr schnell. Und wir treffen manchmal auch mehrere solcher Entscheidungen an einem Tag. Und wenn du dann 10 Autos kaufst, ist bestimmt jedes 10. Auto am Ende eine schlechte Entscheidung gewesen. Mhm. Aber ohne jedes 10. Mal eine schlechte Entscheidung zu treffen, würde ich nicht 9-mal die richtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, darum geht's auch. Na klar, du guckst dann zurück und sagst dir, ich hab's doch gewusst. Oder gerade an dem Tag, ich wusste, lass doch das Geld lieber auf dem Konto, morgen kommt ein anderes Auto. Aber dann bist du so geil drauf, ein Geschäft zu machen, dass du dann doch das Geschäft machen willst. Und mittlerweile habe ich ja auch gelernt, manchmal ist das bessere Geschäft das, dass man nicht macht, statt das, dass man macht. Das sind so Sachen aus dem aktiven Geschehen. Rückschläge etc., es gibt Aufs und Abs, du kannst auch nicht immer in die Zukunft gucken. Wenn du dich vor 2, 3 Jahren mit Bankern unterhalten hast und nicht vor 3 Jahren, bevor die Zinsen durch die Decke gegangen sind, als wir in dieser 0%-Phase waren und immer gefragt hast, wie entwickeln sich die Zinsen die nächsten Jahre, hieß es immer, nein, die Zinsen bleiben die nächsten 10 Jahre auf diesem 0%-Niveau. Ein Zinsanstieg würde Südeuropa nicht verkraften.
Genau.
Ja, dann begann leider der Ukraine-Krieg und damit dann auch der damit verbundene Zinsanstieg. Die EZB hat immer weiter den Leitzins erhöht. Und das hat uns ja auch in unserer Branche im Automobilhandel, im Luxusautohandel genauso getroffen, wie es die Uhrenhändler getroffen hat, die Immobilieneigentümer getroffen hat. Und klar, rückblickend, hätte man gewusst, was passiert, weil das waren ja grauenhafte Jahre für uns, also gerade 2023, was wir da für Werteinbrüche hatten. Wenn du dann plötzlich über 100 Autos hast, bei denen die Werte einbrechen, dann musst
spannend.
Du... Ja.
Du hast auch mal ein Video dazu gemacht, zu dem Thema.
Das genau.
Das kann ich mich noch daran erinnern, dass du eben über diese Werteinbrüche auch mal geredet hast.
Genau, und das tut dann halt weh. Da wäre es natürlich besser gewesen, man hätte keine Autos stehen gehabt, aber du kannst nicht keine Autos dastehen haben. Du weißt ja nicht, was passiert.
Ja. Genau. Hättest du bei deiner Firmenstruktur was anders gemacht?
Ja.
Entschuldigung, ich muss jetzt einfach raus.
Ja, definitiv. Es ist ja so, irgendwann fängst du an, in meinem Fall mit meinem 18. Lebensjahr, vor 20 Jahren, du gehst hin und machst eine Gewerbeanmeldung. Mhm. Dann bist du selbstständig. Mhm. Mit deiner ersten Gewerbeanmeldung, die hat damals, keine Ahnung, 7,90 Euro oder 11,90 Euro gekostet. Und dann bist du selbstständig. Und dann bist du erstmal ein kleiner Unternehmer, dann wächst du immer weiter und dann kommen die ersten Beratungen, wie man eigentlich sein Unternehmen aufbauen sollte. Dann kommen auch die ersten Berater. Mhm. Meistens sind es ja dann eher die kleineren Steuerberater aus dem Ort oder der Steuerberater von einem Kumpel, der dir weiterempfohlen wurde. Da bist du noch ganz weit weg von den großen Beratungsfirmen oder Kanzleien. Und so baut man ja, und da entstehen ja schon die ersten Fehler. Mhm. Aber dass du praktisch schon in der Gründungsphase, und das ist ja das Schlimme, während du die ersten Steine aufeinander setzt, du baust ein Fundament, das du in 20 Jahren teilweise nicht mehr verändern kannst. Nur du hast als kleiner Unternehmer die Weitsicht nicht. Ich hatte jetzt keinen Papa oder keinen Onkel oder keinen Mentor, der mir gesagt hat, hey, ich habe das Spiel schon komplett durchgespielt. Mhm. Ich sag dir jetzt, was du an Tag 1 machen musst und in 20 Jahren dankst du mir. Weil so mache ich das heute mit jungen Unternehmern, wenn sie zu mir kommen.
Ja,
dann haben wir umgewandelt das Einzelunternehmen in eine GmbH und Co. KG. Mhm. Ja, weil dann ist es ja, ihr macht eine GmbH und Co. KG. Das ist so der Steuerberater aus dem nächsten Dorf, der sagt dir immer, wenn deine Firma wächst, mach eine GmbH und Co. KG. Mhm. Und dann wachsen ja die Firmenstrukturen, dann kommen immer mehr Firmen dazu aus verschiedensten Gründen, Immobiliengeschäfte oder andere Geschäfte oder jetzt bei uns die Medienfirma. Und die dann alle sinnvoll unter einem Hut zu bekommen, dann hast du irgendwann so ein Potpourri aus Firmengeflechten. und wo man dich immer auch beraten hat, jetzt auch die letzten 2-3 Jahre bei uns sehr professionell, muss ich sagen, von sehr bekannten Namen, die heute sagen, nee, das war ich nicht. Also es gab auch, wir haben ja gemeinsam schon ein bisschen über meine Firmenstruktur geguckt, es gibt eklatante Gründungsfehler auch bei uns, wo sich heute keiner mehr den Schuh anziehen will. Damals aber horrende Honorare dafür verlangt wurden.
Ja, ja. Es ist leider in unserer Branche so, dass da halt teilweise auch aus der Theorie beraten wird. Das ist ungefähr so, wie wenn einer theoretisch ein Auto kauft, das hat anders, als wenn du praktisch davor stehst. Aber vielleicht für dich jetzt als Zuhörer, wenn du jetzt zugehört hast, schon mal, Omid hat vielleicht jetzt nicht mit allem Richtigen begonnen, aber er hat begonnen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Part, auch wenn junge Unternehmer starten. Die Angst, Fehler zu machen, legt die ab, weil umso mehr Fehler ihr macht, umso mehr könnt ihr dann wachsen und auch korrigieren. Ihr müsst es halt korrigieren. Und der entscheidende Part ist, glaube ich, dann als Unternehmer, dass du halt mit diesen Fehlern noch umgehst. Und du hast ja deswegen trotzdem den Kopf ins Sand gesetzt und hast gesagt, meine Firmenstruktur ist scheiße, ich kaufe keine Autos mehr. Also das ist ja, hast ja trotzdem weitergemacht.
Ganz genau. Wir waren ja am Anfang einfach für den Zuschauer, um das auch etwas greifbarer zu erklären. Mit einer GmbH und einer GmbH und Co. KG, da bist du fast wie ein Einzelunternehmer unterwegs. Das heißt, steuerlich, die Gewinne, die man macht, wenn du 2 Millionen Euro Gewinn machst, dann laufen diese 2 Millionen voll in deinen Einkommensteuersatz rein, der dann wahrscheinlich bei plus minus 50,
42-45%.
Ja. Bei fast fast die Hälfte ist dann weg. Was macht man dann? Man macht dann in der Regel erstmal eine GmbH draus, dass man sagt, okay, jetzt zahlst du dir einen Geschäftsführergehalt.
Wenn es dich unendlich nervt, machst du das dann mal, ja? Wenn der Steuerberater in der Lage ist, das umzusetzen, genau. Das ist so ein Punkt, ne?
Aber was ich jetzt jedem empfehlen kann, und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass man jetzt krass Steuern spart, aber es geht um Strukturen später. Also ich habe jetzt einen Kumpel, einen sehr guten Kumpel, dem habe ich gesagt, bevor du irgendwas machst, gründe erstmal eine Holdingstruktur.
Genau.
Damit du später alle deine Firmen unter einem Hut hast, unter einem Dach hast, weil wir bekommen jetzt beispielsweise, so wie mir gesagt wurde, Jörg, da hast du ja gesagt, das Problem löse ich dir, bekommen wir das Automobilzentrum Rhein-Neckar, die GmbH, nicht mehr in unsere Holdingstruktur rein, die wir eigentlich gerne in unserer Holdingstruktur hätten. Eine Holdingstruktur hat nichts mit Steuern sparen zu tun, es geht einfach nur darum, dass du, wenn du mehrere Firmen hast, die untereinander auch miteinander agieren können. Und im Moment ist praktisch das Automobilzentrum Rhein-Neckar ein Fremdkörper.
Ja, also das auch da nochmal ganz kurz vielleicht die Ergänzung, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen langweilig wird, ein bisschen Fachthemen, lass uns das mal reinpfeifen, weil du interessierst dich auch, was Omid da so für Firmenkonstrukte hat. Er hat völlig recht mit dem, was er sagt. Also eine Holdingstruktur macht man nicht, um Steuern zu sparen. Das ist eine Steuerverschiebung. Du musst aber auch erstmal Gewinne machen, um überhaupt Steuern sparen zu können. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Gar nicht so einfach.
Ja, er macht Gewinne, das kann ich euch mal zuwerfen. Okay, dafür kenne ich die Struktur gut genug. Aber es ist tatsächlich so, wir haben 90% unserer Arbeit ist Aufräumen. Also jetzt auch wie bei dir, das aufzuräumen und zu sagen, hey, pass auf, wir gehen vielleicht auch mal einen Weg, den jetzt ein Theoretiker nicht kennt, den entsprechend dann umzusetzen, um dir zum Beispiel so eine Frage zu beantworten, kriege ich das unter eine Struktur? Ich würde sagen, ja, können wir mit einem Podcast machen, wenn es dann soweit ist. Ne? Also da sehe ich jetzt keine Herausforderung, weil wir halt aus praktischen Themen rangehen. Ich sag's da immer wieder, lasst euch von Menschen beraten, die selber Unternehmer sind, die nicht irgendwie sich durch einen Universitätsabschluss vielleicht in irgendeiner Form groß machen oder so. Das ist auch wichtig und die kann man auch mit dazu nehmen, haben wir auch. Aber das sind halt eher die theoretischen Berater, die praktischen Berater suchen Lösungen für Herausforderungen. Und so wie Omid, wenn du dein Auto verkaufen möchtest und sagst, Omid, verkauf mir bitte, dann würde er auch für die vielleicht Problematik, ich habe so ein Zagato zum Beispiel, einen Aston Martin Zagato, da wird außer Omid wahrscheinlich keiner dieses Ding auf dem Hof losbekommen, wäre jetzt meine Vermutung. Da bist du derjenige, der dann Lösungen sucht.
Shooting Brake oder Coupé?
Ein Coupé, ja.
Okay,
Gott sei Dank. Du merkst, das steht noch nicht bei ihm auf dem Hof, das hat er so angeteasert. Ne? Da ist dann eher der Punkt, dass wir dann halt sagen, okay, wir machen aus dem Coupé vielleicht mal eine kleine Goldgrube. Das ist dann eher das unser Part und du machst es halt dann bei Autos. Wenn es um das Thema Firmenstruktur geht, sind es halt wir. Weil wir gerade bei den Autos sind, was ich auch immer wieder höre, und das ist auch so ganz witzig, dem gehören ja gar nicht alle Autos. Also ich hoffe mal, dass nicht alle Autos dir gehören. Wer jetzt meine?
Ja gut, man muss es ja so sehen. Wir haben keine Investoren oder es gibt keine Dritten bei uns. Das Geschäft ist aufgebaut auf dem Eigenkapital, das mein bester Freund und Geschäftspartner Kevok und ich haben, zu gleichen Teil, und Fremdkapital. Mit Eigenkapital versorgst du dich natürlich mit Fremdkapital, da gibt es einen gewissen Hebel. Das heißt, wenn du über die Jahre deine Bonität aufgebaut hast, und das ist ja ganz wichtig, Bonitätsaufbau, ich habe es ja selbst mit sehr vielen Unternehmern zu tun, auch auf meiner Masterclass, die sagen, ich kriege keinen Kredit von der Bank. Ja, woran liegt das? Dass der Gute natürlich am Jahresende alles probiert, erstmal um keine Gewinne zu melden.
Was dumm ist.
Was dumm ist, weil wenn du keine Gewinne hast, hat die Bank ja auch kein Vertrauen in dich. So blöd es klingt, mir tut Steuern bezahlen auch unheimlich weh. Aber ich sag immer, dann kriegst du von deinem Finanzamt eine Ehrenurkunde in Form eines Steuerbescheids mit einer Rechnung. Und mit dieser Ehrenurkunde gehst du zu deiner Bank und sagst, jetzt bitte Bonität, jetzt bitte Kredite, mit denen du dann halt sinnvoll arbeitest. Klar, also wir haben das Eigenkapital, wir haben Fremdkapital. Und jetzt in den letzten 2 Jahren auch auf dieser Welle des immer bekannter Werdens über YouTube haben wir auch jetzt viel mehr Kommissionsware dastehen als früher. Also was ja Autos im Kundenauftrag. Es ist ein guter Mix bei uns mittlerweile. Also vor 2 Jahren war alles noch unser Geld sozusagen. Und mit unser Geld meine ich natürlich das Eigenkapital und das Fremdkapital. Und mittlerweile haben wir natürlich auch in unser Portfolio Kundenfahrzeuge beigemischt. Was für Kundenfahrzeuge machen wir im Prinzip immer dann, wenn der Kunde ein Auto verkaufen will, aber nicht zu unserem Händler Einkaufspreis abgeben möchte. Ja. Wir aber auch sagen, wir sehen da keine Luft mehr nach oben, um mehr zu bezahlen, was der Kunde dann auch nachvollziehen kann. Also beide Seiten wollen, man muss dann nur den Weg finden, wie. Und dann sagt man, gut, dann macht es ja für uns mehr Sinn, wenn wir trotzdem alle unsere Kanäle für dich ausschöpfen, lieber Kunde. Wir verkaufen das Auto für dich im Auftrag. Dann wartest du ein paar Wochen länger auf das Geld, um genau zu sein, bis das Auto verkauft ist. Dafür kriegst du einen Löwenanteil vom Erlös und wir kriegen wie ein Makler eine Provision dafür, um das Auto zu verkaufen. Und dann sind immer noch alle Seiten happy. Wir haben trotzdem das Auto verkauft dann für den Kunden. Der Kunde hat mehr Geld bekommen. Wir mussten nicht investieren. Nicht investieren heißt, wir haben unsere Liquidität geschont. Wir haben auch Zinskosten gespart. Win-win für alle.
Und das ist das, was ein Unternehmer halt macht. Deswegen hört er auf, zu ihm zu knödeln, wenn er sagt, okay, ja, die Autos können ja den Kunden sein. Ja, es ist clever für einen Unternehmer zu sagen, ich liquiditätsschonend zu arbeiten und auch Risiken mal auszunehmen. Weil wenn du mal überlegst, wenn da so ein Bugatti auf dem Hof steht und der steht halt einfach mal für 3 Monate oder 4 Monate, dann rechne einfach mal, wenn du 3 Millionen im Lotto gewinnen würdest und für 3-4 Monate vielleicht 4% dafür kriegen würdest, was du dir davon kaufen würdest. Das ist das, was man durch den Orbit bläst, wenn man das Ding einfach nur auf den Hof stellt.
Wobei die Bugattis wir tatsächlich immer alle gekauft haben.
Ja, das weiß ich. Das musste jetzt auch kommen in dem Moment.
Nein, ja, also die Kundenaufträge sind meistens so die typischen Porsche, Ferrari, Lamborghini, die dann die Kunden bei uns abstellen. Ja. Ist ein schöner Mix. So bindet man ja auch den Kunden. Und
Du hast doch eine lange Beziehung zu den Leuten, die alles zu dir bringen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja.
Nee, ist alles schön. Also ich glaube, uns gehören doch relativ viele Autos selbst. Es gibt ja auch so Mythen, wenn ein Kunde ein Auto finanziert, ja, das gehört ihm gar nicht. Aber wenn der liebe Kunde bei seiner Bank die Bonität hat, für ein Auto eine Leasingrate oder eine monatliche Rate, eine Finanzierungsrate von 5.000, 6.000, 7.000 Euro genehmigt zu bekommen, dafür musst du auch erstmal was geschafft haben. Ja.
Könnte man gerne so ein Rimac oder ein Bugatti oder so, könnte gerne mal ein Leasing anfragen. Da wisst ihr, was du ungefähr monatlich dann so durchgehen musst, damit es funktioniert.
Also wenn du es über die Volkswagen Financial machst, bist du beim Bugatti so beim 80er, so 80.000 im Monat plus minus. Über andere Leasing-Anbieter bist du eher bei 40.000. Das ist interessant.
Ja, Restwertdefinition.
Genau, das ist interessant, dass praktisch die Herstellerbank, die Volkswagen Financial, die ja dahinter ist, den Restwert vom Bugatti deutlich konservativer einschätzt als die üblichen Leasinggeber, wie man sie kennt am Markt, also die, mit denen wir auch gerne arbeiten. Die sagen dann eher, ja, wir rechnen beim Bugatti jetzt mit einem Restwert von 95% in 12 Monaten. Während einer Volkswagen Financial eher sagt 60, 70.
Da muss ich jetzt kurz die Lanze brechen, zumindest für die Porsche Leasing, weil mit denen arbeiten wir sehr eng, liebe Grüße gehen raus. Die bewerten das nochmal anders.
Ja, sehr gut.
Gehört ja zum Thema dazu. Aber auch das ist halt entscheidend, dass du solche Sachen vergleichst. Wie siehst du momentan die Stimmung am Automobilmarkt? Also ist Jammern angesagt oder ist okay?
Jammern gibt's nicht, also bei uns nicht, aber viele jammern. Es ist extrem kompliziert. Also es passiert jetzt das, wovon ich ausgegangen bin. Jetzt kommen erst die Nachwehen von 2023, 2024. Wir haben ja in 2023, als die Werte nach unten gegangen sind, eine Entscheidung getroffen. Und das war, es muss alles raus. Egal, wie viel Verlust wir jetzt machen. Wir haben in den Vorjahren so viel Geld verdient, dass man jetzt auch praktisch den Verlust, den du im Jahr 23 machst, auch gegen die Gewinne rechnen musst, einfach sagen. Und jetzt haben wir quasi diese Covid-Phase mit den Verlusten aus 23 abgeschlossen. Viele Händler haben sich das nicht getraut. Was ist dann passiert? Was du in 23 nicht verkauft hast, und der erste Verlust war der beste, hast du in 24 und 25 mit noch viel mehr Verlust verkaufen müssen. Also viel, viel, viel mehr. Und viele machen da ja einen Anfängerfehler und sagen, solange ich es nicht verkauft habe, habe ich keinen Verlust gemacht. Das ist ja absolut falsch. Wenn du ein Auto für 600.000 Euro kaufst und das Auto ist am Markt nur noch 500 wert, dann hast du schon 100.000 verloren. Du musst es nur noch schnell realisieren. Und je schneller, desto besser, weil dann kannst du das Geld wenigstens nochmal investieren und vielleicht noch ein, zwei Mal in deinem Kalenderjahr drehen. Was ja die Menschen dann nicht machen. Die scheuen sich dann quasi zu sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro platt gemacht. Aber anders geht's nicht. Das passiert jetzt. Jetzt all diese Händler, die eben die falschen Entscheidungen getroffen haben oder auch finanziell nicht stabil genug waren, quasi in der Hochphase 20 bis 22 die fetten Gewinne mitgenommen haben, aber ausgegeben haben oder wie immer keine Steuerrücklagen gebildet haben, die wurden dann in 23 erwischt, zum einen mit Verlusten und in 24 auch, aber dann kam auch noch die Steuer. Es gibt einen Traditionsbetrieb, wo ich vor 10 Jahren mir auch noch immer die Videos angeguckt habe und auch die Homepage angeguckt habe.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe als nächstes, ich wollte dich gerade fragen, das ist ja gestern passiert.
Nee, das ist ein anderer. Es gibt zwei heftige News haben mich diese Woche, die letzten 2 Wochen getroffen. Zum einen habe ich gelesen, dass der Autosalon Singen, ein richtig großer Betrieb, also die sind auch schon seit Jahrzehnten da und immer für teure Sportwagen bekannt, wobei ich kenne den Betrieb nicht sehr gut. Mhm. Ich kenne auch die Leute dahinter nicht, deshalb bin ich sehr vorsichtig mit meinen Aussagen. Was ich halt gelesen habe, ist, dass dieser Betrieb jetzt unter Insolvenz gestellt wurde. Mhm. Das ist heftig.
Haben wir auch mitbekommen,
Zum einen das. Und ich glaube, es werden viele weitere Betriebe dieses Jahr noch folgen. Also es wird da noch ein Erdbeben geben. Das kriege ich auch von den Banken mit den Refinanzierungsbanken, dass wir da erstaunlich stabil durchgekommen sind, während andere wirklich da jetzt gerade in Straucheln kommen. Und dann eine heftige News, die ich auch gelesen habe. Es gibt ein Auto aus Mulsanow in Hannover, oder? Sind die bei Hannover oder
Hannover Kassel?
Und ich kenne auch die Herrschaften nicht. Wir hatten noch nie eine gemeinsame Schnittstelle. Ich habe nur immer gesehen, dass die auch schöne Autos da haben. Und da geht's jetzt wohl, also der Laden wurde, glaube ich, geschlossen.
Knast, und, Geldwäsche.
Ja, und ein Geschäftsführer ist wohl in Untersuchungshaft. Und da geht's um einen sehr, sehr hohen Betrag um Geldwäsche. Das ist der Vorwurf. Explizite. Ob die es gemacht haben, wissen wir natürlich nicht.
Ich habe das so ein bisschen geschmunzelt, in Anführungszeichen, weil wir über deine Firmenstruktur reden. Und ich glaube, gestern kam diese Meldung und dann ging es um das Thema Geldwäsche, weil das ja auch ganz häufig dann so gesagt wird, ja, Autohändler, das ist alles nur Geldwäsche und so. Also vielleicht mal das Information mal so rausgeben. Also wir haben ja auch einen Geldwäschebeauftragten. Wir brauchen mehrere Geldwäschebeauftragten auch bei uns in der Firma. Also Geldwäsche in Deutschland ist fast nicht mehr machbar, außer du machst es wirklich kriminell. Also Geldwäsche ist grundsätzlich kriminell, aber du musst schon wirklich extreme Energie haben, um das zu machen. Das heißt, solche Vorwürfe gegen einen Autohändler ist ganz, ganz schwierig, weil es ist einfach sinnbefreit, um es mal deutlich zu formulieren. Und jetzt kommt dann gestern diese Nachricht, also wenn das jemand noch macht, ist er einfach dumm. Also muss man einfach so sagen, das ist einfach, macht keinen Sinn.
Es gibt ja, anders als in anderen Ländern, Deutschland ist ja relativ strikt, was Bargeld
volle
angeht. Also bei uns im Autohaus ist Bargeld quasi eliminiert, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht unten diesen Schwarzgeldtresor oder sowas?
Nein, den haben wir abgeschafft.
Okay, ist klar.
Nein, Spaß. Nein, du musst es ja so sehen. Sobald du über 10.000 Euro bar von einem Kunden annimmst, musst du ja sofort das ganze Geldwäschegesetz aufsetzen. Da gibt's ja Formulare für, da musst du alles hinterfragen, die Geldmittelherkunft. Und wenn ein Kunde darauf besteht, dir über 10.000 Euro in bar zu geben, wenn es rechtens wäre, könnte es ja auf sein Konto einzahlen und dir überweisen.
Genau.
Aber wenn er händeringend nach einem Weg sucht, um dir 15.000, 50.000, ich habe auch schon das Angebot gehabt, 4 Millionen für einen Bugatti in bar zu bezahlen und er sagt, ich kann es dir nicht überweisen, dann weißt du, da ist was faul.
Ja, ja.
In dem Moment, wo du dich weiter mit dem Vorgang beschäftigst, dann verwickelst du dich selber schon in Blödsinn. Das machst du halt leider dann oder diese Entscheidung, Gier frisst Hirn. Vielleicht auch nicht Gier, vielleicht auch, weil man einfach Geld verdienen muss. Gibt es dann Händler, die sagen, ja, ich friemel das schon irgendwie zurecht. Ich muss das Auto jetzt verkaufen. Das ist dann vielleicht das Mindset dahinter. Der Wagen muss jetzt raus oder wir brauchen jetzt den Kunden. Und das ist der Fehler. Das ist kurzfristiges Geld. Das darfst du nicht machen. Ja. Weil das fliegt dir auf kurz oder lang um die Ohren. Weil es wäre dann, ich könnte quasi von einem Kunden Bargeld entgegennehmen, wenn er sagt, okay, ich habe hier nachweislich das Geld auf meinem Konto die letzten 10 Jahre angehäuft, da habe ich jetzt 50.000 Euro gespart. Hier kannst du ratierlich sehen, wie ich jeden Monat 500 Euro beiseite gelegt habe, etwas überspitzt. Das Geld habe ich heute Morgen abgehoben in bar. Mhm. Das ist der Kontoauszug dazu. Also so weit geht's. Und dann musst du ja der Person nochmal viele Fragen stellen, auch ob sie eine politisch exponierte Person ist. Unfassbar. Oder ob sie verwandt ist mit einer politisch exponierten Person. Und das wollen wir uns gar nicht
antun. Staatsangehörigkeit, alles notwendig.
Ja, und da ist es halt bei uns im Autohaus so klar, wenn der Kunde jetzt 2.000, 3.000 Euro als Anzahlung mitbringen will, symbolisch für ein Auto, das 200.000, 300.000 Euro kostet, das kann man annehmen. Aber Beträge darüber hinaus, in der Regel auch diese kleinen Anzahlungen, die werden in der Regel immer mit EC-Karte oder Kreditkarte gemacht. Und so fährst du besser.
Ja.
So fährst du besser.
Auch da Tipp an euch, ne, wenn ihr Bargeld abhebt, immer bitte lasst euch von der Bank eine Bestätigung geben. Das machen eigentlich normal die Sparkassen auch immer. Die geben eine Bestätigung, hebt die auch wirklich auf. Das ist, wenn ihr in eurem Tresor zum Beispiel sagt, okay, es gibt immer noch Menschen, die sparen Bargeld tatsächlich im Tresor mal an. Legt es im Tresor mit dazu für den Fall, dass wirklich mal irgendwas wäre, weil du kriegst über 10.000 Euro nicht mehr eingezahlt in der Bank. Das ist echt so, die nehmen das gar nicht mehr an, wenn du es nicht belegen kannst, wenn du sagen kannst, schau her, da habe ich das, da habe ich das, da habe ich das. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viele Firmen hast du jetzt?
Ein paar.
wollen wir konkret werden oder ist es dir zu persönlich?
Ja gut, wir können ein paar Firmen anschneiden, na klar.
Ja, lass mich mal, wenn es okay ist, ja? Du hast eine Social-Media-Firma gegründet.
Genau, die Omid Media dieses Jahr.
Die haben wir ja, die liegt ja unter einer deiner Firmen.
Richtig.
Okay. Ausland? Wäre das eine Option?
Frage an dich. Also ich sag dir ganz genau, also ich werde ja ganz oft gefragt, weil wir haben ja wirklich alle Gelder in Deutschland und wir versteuern alles, was wir einnehmen in Deutschland. Ich werde ja ganz oft gefragt, warum macht ihr das nicht über andere Firmenkonstrukte, Ausland? Und da kommt ja von Liechtenstein, Schweiz bis über Dubai und was weiß ich, was alles mögliche an Ideen. Wir sind ja junge Unternehmer nach wie vor. Ich hoffe, dass ich noch jung bin. Ich weiß es gar nicht. Zähle ich noch als junger Unternehmer?
Du bist 6 Jahre jünger als ich.
Oder ist der Zug schon abgefahren?
Nee, du bist noch eindeutig junger Unternehmer.
Also wir sind noch U40, Kevork und ich. Und wir müssen tatsächlich auch die Bonität in Deutschland aufbauen. Also wir müssen diese Gewinne in Deutschland produzieren. Wir müssen diese Gewinne auch in Deutschland versteuern, um die Bonität aufzubauen, um uns auch über die nächsten Jahre immer stärker aufzustellen. Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, händeringend mit Konstrukten, die mir vielleicht dann doch um die Ohren fliegen in ein paar Jahren, irgendwie das Geld über ausländische Firmen umzuleiten und Gott weiß was. Aber dann habe ich keine Bonität mehr. Dann habe ich zwar irgendwo im Ausland Geld, das ich weniger versteuere, aber ich habe keine Bonität mehr hier. Danach habe ich mich gekillt, weil im Prinzip ist die Bonität für mich als junger Unternehmer, der auch wirklich auf Fremdkapital zugreifen muss, mehr wert als Eigenkapital, als Geld, als Cash.
Ja, und die ganzen Firmenstrukturen, also wir hatten mal eine ganze Welle, da kamen die Leute aus Malta, waren weinend bei uns am Tisch gesessen, weil es so eine Welle gab, so musst nach Malta gehen und so, ja.
Habe ich kürzlich so ein Gespräch mit einem Kumpel über Zypern.
Zypern, Malta, das war so eine, und dann musst du versuchen, das Geld rauszukriegen. Und da sitzen wirklich, oder saßen eine ganze Zeit große Unternehmer bei uns, das haben wir dann versucht, irgendwie wieder zu retten. Weil eins kann ich euch garantieren, alle, die so sagen, so jetzt, die aktuell sagen, geh ins Ausland, geh irgendwo da und dahin. Es gibt Strukturen, also die Europäische Union gibt uns Möglichkeiten dazu. Macht doch manchmal Sinn, ab einer gewissen Geldmenge macht es immer Sinn, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Aber die wirklich drüber reden, ne, die das so propagieren und so, ja, jeder muss nach Liechtenstein eine Stiftung machen, sind meistens die so wenig Geld haben, dass sie so Zeug gar nicht bräuchten. Das ist tatsächlich wirklich so. Das ist wie diejenigen, die sich drüber aufregen, ein Bugatti musst du ja nicht fahren, die können sich meistens auch keinen leisten. Oder ein Revuelto oder was der Geier, was ja so, was ist das für eine Scheißkarre? Ich sag mal, wenn du das dir leisten kannst und das sagen kannst, ist das Scheißkarre. Dann passt es für mich, aber wenn du sagst, okay, du hast eigentlich gar keine Option dazu und dann über solche Sachen zu reden, ist immer schwierig. Aber auch das kann ich mal so reinwerfen. Die Firmenstruktur, die ist wirklich sehr sauber. Also ich finde es gut, wie ihr die aufgestellt habt. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das so zu machen. Ein paar Nuancen muss man natürlich nochmal optimieren. Das ist ja unser Steckenpferd diesbezüglich. Aber ausländische Firmen, also das muss schon gut aufgestellt sein und es muss ja auch einen Grund geben, wie du im Ausland das Geld verdienst und du musst es ja auch wieder zurückbringen.
Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja die Omid Media. In der Omid Media laufen die Einnahmen rein, die wir direkt über YouTube bekommen und die Werbeeinnahmen. Das sind praktisch die zwei Einnahmenblöcke, wie du als YouTuber Geld verdienst. Einmal aktiv das Geld, was du von YouTube bekommst und dann nochmal das Geld, was du über Werbepartner bekommst, wenn du halt diese typischen YouTube-Integrationen machst oder vielleicht einen großen Sponsor hast. Wie könnte ich denn das Geld überhaupt über eine ausländische Firma rechtfertigen? Ja. Also wie könnte ich es rechtfertigen, dass dieses Geld nicht in Deutschland versteuert wird? Also wir lassen ja alles einfach ganz normal. Mit Media GmbH kriegt das Geld auf die Konten.
Ja.
Wir haben die Produktionskosten, der Rest ist Gewinn, das läuft dann in die Steuererklärung beziehungsweise erstmal in den Jahresabschluss Und dann kommen halt die entsprechenden Steuern. Wie könnte ich denn rechtfertigen, dass ein Teil von diesem Geld oder ein großer Teil von diesem Geld übers Ausland läuft?
Gar nicht. Also das Thema, du produzierst in Deutschland, also ist es auch in Deutschland auch im entsprechenden Umsatz. Ja. Was Einzige, was man machen kann, ist halt Möglichkeiten im Ausland schaffen, die eine neue Rechtfertigung schaffen. Ne? Dass man so Markenrechte woanders hinbringt oder sowas. Das ist auch gerechtfertigt, ist okay. Lässt das europäische Recht auch zu. Und das macht auch manchmal Sinn. Da muss aber halt dann auch wirklich Geld transferiert. Mhm. Also wegen 100 Euro macht man sowas nicht, um es mal einfach zu formulieren. Aber jetzt explizit, wenn du in einem Land etwas tust und in diesem Land die also hier in Deutschland auch den Content produzierst, das dann in Dubai zu platzieren, also.
Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem sehr, sehr, sehr wohlhabenden Freund von mir, der, Gott sei Dank, ich gönne es ihm vom Herzen, finanziell sehr gut gebettet ist und sich auch, er verdient schon passiv sehr viel Geld.
Ja.
Also er ist immer noch aktiv, er verdient auch noch aktiv Geld, er gibt nicht nur Geld aus, aber er verdient passiv Geld, hat halt die Einnahmen, hat halt das Familienvermögen Zugriff drauf. Und er sagt zu mir, ja, bist du verrückt, alles hier in Deutschland zu versteuern? Du wirkst ja noch glücklich dabei. Also das war sein Vorwurf, dass ich nicht händeringend probiere, es irgendwie anders zu machen. Mit der Aussage, du wirkst ja noch glücklich dabei. Für mich die Aussage, na klar, lassen wir uns auch beraten, dass man innerhalb des Rechtes, das wir hier haben, halt das richtig macht.
Genau.
Ja, ob du jetzt halt sagst, ich lasse das Ganze über eine GmbH laufen, statt es über meinen persönlichen Einkommensteuersatz zu laufen. Das sind so erste Nuancen, die man macht. Aber was soll ich mich denn unglücklich machen darüber, dass ich in Deutschland Steuern bezahle? Am Ende sage ich, etwas habe ich diesem Land auch zurückzugeben. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe Möglichkeiten bekommen, ich bin umsonst zur Schule gegangen, ich hatte eine gute Schulausbildung, ich war auf einem guten Gymnasium, das nichts gekostet hat. Und ich habe auch für Umme studiert in Deutschland. Also die Semestergebühren sind ja zu vernachlässigen. Das waren zu meiner Zeit ein paar hundert Euro. Und ich habe auch, würde ich sagen, dadurch, dass ich es auch richtig gemacht habe, perspektivisch zu sagen, schon ganz früh mit 18 Jahren, schon anfangen Steuererklärungen zu machen, immer die Gewinne und die Umsätze immer weiter zu steigern über die Jahre, mir Bonität aufgebaut. Aber ich würde sagen, Deutschland ist auch nach wie vor, also die deutsche Bankenbranche, jetzt vielleicht gerade nicht, ja, aber eigentlich gut im Umgang mit Darlehen und Kredite geben, gerade auch im Vergleich zum Ausland.
Absolut.
Also hier hat man relativ gut Zugriff drauf, Kredite zu bekommen, mit denen man weiter wachsen kann. Ob das staatliche Sachen sind über die KfW etc. oder halt mit den Banken, die man kennt.
Ja.
Das kriege ich zum Beispiel aus dem Ausland anders mit.
Also ja, die kommen ja zu uns.
Ja, also jetzt zum Beispiel Unternehmer aus Dubai, wenn ich denen erzähle, dass wir hier auch relativ viel von den Banken an Geld zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir natürlich teuer verzinsen, die sagen, was ihr mit euren 4-5%, wir zahlen in Dubai das Doppelte und bei einer Immobilienfinanzierung kriegst du als Einheimischer auch nie 100%, selbst da kriegst du irgendwie 70% oder vielleicht, also du kriegst zwischen 50% und 70% Darlehen in Dubai, wenn du eine Immobilie kaufen
willst. Ja, die meisten Immobilien in Dubai werden eh mit Eigenkapital finanziert, weil die in Raten gezahlt werden, anders als
Payment. Payment Plans,
genau, das ist so der Punkt. Also, aber auch hier zu dem Thema ganz kurz, also ganz ehrlich, wenn du in der Aufbauphase bist, dann ist es eher bau die Firma auf. Wenn du dir zu viel Gedanken machst, wie bringe ich mein Geld ins Ausland, wirst du nicht mehr aufbauen.
Genau.
Wenn es dann ein gewisses Volumen hast, dann helfen wir auch immer in solchen Strukturen, solche Sachen mal zu optimieren, weil du hast ja legale Möglichkeiten, Steuern zu sparen auf der ganzen Welt. Dann muss die Struktur halt einfach passend sein, aber das macht kein Unternehmer, der in der Aufbauphase das getan hat, ist wirklich so groß geworden, dass er danach sich solche Gedanken machen konnte. Die Leute haben immer aufgebaut und haben sich nach dem Aufbau dann Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt mit dem Geld um? Und viele machen sich zu früh Gedanken, wie gehe ich mit dem Geld um, nämlich in der Zeit, wo sie noch gar nicht verdient haben.
Ja, darum geht's. Erstmal zahlen in das System, auch einzahlen, sich einkaufen in das System, sage ich mal. Und erstmal die Vorteile mit dem Jörg. Ich habe eine Frage, die mich brennend interessiert. Ich blende das Thema immer mal wieder aus, aber ich glaube, irgendwann kommt es dir auf mich zu. Kann ich es mir überhaupt leisten, eines Tages aus Deutschland noch wegzuziehen, beziehungsweise mich in Deutschland abzumelden, wenn ich in 20 Jahren sage, so jetzt habe ich meinen Dienst gemacht, ich habe ja 40 Jahre lang Steuern bezahlt, ich habe meine Unternehmen, jetzt habe ich genug auf der Seite, um nochmal mein Leben zu genießen im letzten Drittel. Da fällt von Bekannten von mir immer wieder ein Stichwort Wegzugssteuer. Die sagen, oh, du kommst gar nicht mehr aus der Nummer raus. Also ein Freund von mir, der ist jetzt in ein, ein Freund von mir, der ist jetzt in die Türkei gezogen. Er hat sich in Deutschland komplett abgemeldet, war Unternehmer in Deutschland, hat auch immer seine Steuern bezahlt. Und er hat jetzt irgendwie einen Brief bekommen, dass er doch nochmal 40 Millionen Euro zahlen müsste, um dann jetzt ein sorgenfreies Leben in der Türkei zu bezahlen. Also Wegzugsteuer. Was hat das auf sich? Und komme ich da überhaupt noch jemals aus der Nummer raus?
Ich kann es jetzt fachlich ganz schnell erklären. Das ist auch verständlich für alle. Der deutsche Staat sagt, wenn du Deutschland verlässt, deine Firmen hier abmeldest, das ist wie wenn du die Firma verkaufst. Und wenn du die Firma verkaufst, musst du Steuern auf den Verkaufserlös zahlen. Wenn du sie abmeldest und runterlaufen lässt, dann wird ein fiktiver Wert angesetzt und den musst du halt versteuern. Das ist die Wegzugsversteuerung. Einfach erklärt, bitte alle Steuerberater, das soll ja jemand verstehen. Du kommst daraus, ja, wenn du es richtig aufbaust. Also jetzt, jetzt am Wochenende war ja der Dürr Halbercard Day. Ich habe mich am Freitag mit einem tollen Menschen getroffen, der lebt in der Schweiz und USA und überall und Deutschland und so. So ein Politkunde. Ein cooler Typ also. Und das funktioniert, wenn du über Jahre hinweg deine Struktur richtig aufgebaut hast. Also wenn du so ein halbes Jahr, bevor du weg willst, anfängst zu sagen, ah scheiße nochmal, ich würde es gerne Deutschland verlassen,
aus der Nummer.
Dann wird es mit der Nummer schwierig. Aber wenn du die Struktur richtig bittest und auch das lässt ja der weltweite Transfer zu, dann du auch nicht abmeldest die Firmen, sondern die Firmen bestehen lässt und halt einfach übergibst an meinetwegen jemand anderen, der die dann führt zum Beispiel und du einfach ein sorgenfreies Leben in der Türkei führen willst und wir vorher die Struktur aufgebaut haben, dann ist das kein Problem und da kommt auch keiner mit der Wegzugsbesteuerung ins Eck. Wegzugsbesteuerung ist halt dann, wenn du sagst, so schotten runter, ja, und ich sage am besten keinem irgendwas und verschwind jetzt einfach mal, dann sagt der Staat, ach schau her, der Buch hat der Firma verkauft, dann sagst du, na, habe ich gar nicht gemacht. Sagt der Staat, doch, hast du, schau, ich habe das durchgerechnet, das an Steuern zu zahlen und das ist leider auch noch rechtens.
Die nächsten, wie viele Jahre schätzt der Staat irgendwie deine Einnahmen hoch?
Um 10, wie man Grapefruit.
Also der Staat sagt, du hättest jetzt die nächsten 10 Jahre mit deiner Firma x Millionen noch verdient und das ist dann deine Firma.
Es ist viel Verhandlung dahinter und jetzt wird wahrscheinlich jeder Steuerberater sagen, oh, 10 Jahre sind es doch gar nicht. Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, welchen Prüfer du dann wirklich triffst.
Ich habe auch schon 12 gehört.
Ja, es ist genau der Punkt. Es ist halt eine wirkliche Definition dahinter. Gibt es im klassischen Sinne nicht, weil am Ende wird das dann vor Gericht entschieden meistens. Und da ist es dann einfach eine große Verhandlung und man trifft sich dann im Endeffekt irgendwie, weil die wollen keine Grundsatzurteile haben. Das ist immer so, bei so Steuern will man keine Grundsatzurteile. Und dann läuft das. Aber wenn das Thema relevant ist für dich, auch das würde man hinbekommen. Hätte ich jetzt auch keinen Stress mit.
Du hattest vorhin gefragt, dass wir den Faden nicht verlieren. Wie viele Firmen hast du? Also Omid Media haben wir jetzt abgehakt. Also wir haben das Medienunternehmen. Dann haben wir die Automobilzentrum Rhein-Neckar GmbH, die ja auch
die irgendwann... Jeder kennt.
Genau. Die ja auch wirklich immer wieder umgewandelt wurde. Es hat ja wirklich mit einer Gewerbeanmeldung angefangen als Einzelunternehmer, mit dem Eintritt vom KEVORG, ich glaube in 2017 oder 18, dann die Umwandlung vom Einzelunternehmer zum eingetragenen Kaufmann und dann in die GmbH und KKG. Und dann der Schritt, ich glaube 2023 oder 22, die Umwandlung in die GmbH. 22 war's. Und ja, das ist so schrittweise erfolgt und auch immer nach Beratungen. Und ja, dann haben wir für verschiedene Immobilienkonstrukte, weil das ist ja das, womit im Prinzip jeder Unternehmer dann quasi seine Rente aufbaut. Ich habe ja keine Rentenansprüche niemandem gegenüber. Ich habe auch nie in eine private Rentenversicherung eingezahlt, weil es, glaube ich, auch für mich keinen Sinn machen würde. Ja, also ich habe 0 Euro Rente. Das heißt, ich muss mir die Rente selbst aufbauen. Und da ist klar, ein Bestandteil für KEVORG und mich natürlich Immobilien. Dass wir sagen, das ist heute nichts, dass wir uns Geld verdient, aber das ist nachhaltig Vermögen, das wir aufbauen. Und ja, dann haben wir halt für die verschiedenen Immobilienprojekte, die wir haben, verschiedene Immobilienfirmen. Je nach Bedarf und Grund, warum welche Firma wie gegründet wurde.
Aber alles immer mit deinem Partner zusammen, ne?
Immer.
Ja.
Warum? Immer. Warum? Ja. Also wir sind beste Freunde seit 1997. Also Kindheitsfreunde, engste Freunde. Dann, wir kennen uns in- und auswendig. Wir haben über die Jahre wirklich immer unsere Gedanken geteilt, als Kinder stundenlang auf dem Bolzplatz oder beim Fahrradfahren oder beim Spazieren einfach miteinander. Ne? Wenn man dann über die Zukunft redet und was man mal alles schaffen will. Dann haben sich erstmal unsere Wege für ein paar Jahre getrennt. Dann sind wir wieder zusammengekommen. Dann hat KEVORG, es müsste 2017, 2018 sein, mir relativ viel Vertrauen geschenkt. Er war ein paar Jahre als Unternehmer in Dubai, hat dort, plus minus war das, 1 Million Euro, die er dann bei uns eingezahlt hat. Den Betrag muss ich später noch prüfen, sage ich dann. Es war plus minus 1 Million Euro, die KEVORG dann nochmal in mein Unternehmen eingezahlt hat, sodass wir quasi pari sind vom Eigenkapital in der Firma. Aber er hat damals nie Fragen gestellt. Er hat nicht gesagt, Omid, ich muss mir jetzt noch hier deine letzten Jahresabschlüsse anschauen oder was auch immer. Sondern geil. Der hat gesagt, Omid, wie viel Geld hast du in deiner Firma stecken? Habe ich gesagt, so viel. Dann hat er gesagt, okay, dann packe ich so viel auch nochmal drauf. Das boostet natürlich das Eigenkapital, was natürlich das Fremdkapital damals geboostet hat. Das heißt, wir haben uns damals, ja, wir haben praktisch die nächsten 5 Jahre erstmal geskippt durch seine Einlage. Plus wir waren zu zweit. Und das Vertrauen, das er damals eingezahlt hat, das haben wir natürlich schon mehrfach wieder rausverdient. Und ich war natürlich über die Jahre auch immer bemüht, ihm so viel wie möglich da auch wieder zurückzugeben von dem Vertrauen, das er mir geschenkt hat. Und in Zug, also egal, was wir machen es immer zu zweit. Also wenn er einen Euro auf dem Boden findet, ruft er mich an und sagt, Omid, du hast gerade 50 Cent verdient und genau andersrum genauso. Und das ist einfach das Mindset. Und ich glaube, es gibt den Satz, teile und herrsche. Das ist eigentlich anders gemeint. Ne? Das ist eigentlich mehr zerschlage und herrsche. Aber ich habe das für mich anders abgeleitet, dass ich sage, 2 und 2 oder 1 und 1 ergibt nicht 2, sondern es ergibt 4 bei uns. Ja, oder Kevork sagt auch immer gerne, Motivation plus Motivation ergibt Explosion.
Ja, ja.
Und das ist so bei uns. Und wir pushen uns da gegenseitig. Und ich bin auch immer so, dass ich sage, wenn ihr den YouTuber Omid seht, das ist keine One-Man-Show. Das ist eine riesige Teamleistung. Also ohne den ganzen Apparat, der hinter mir steht und der mich unterstützt und der mitwirkt, wäre das Ganze unmöglich. Daran sind auch schon ganz viele gescheitert an dieser Hürde, dass ich sage, ich werde jetzt vom Autohändler YouTuber. Kevok fängt so viel im Autohaus auch ab, ja, weil ich einfach auch einen Teil meiner Kapazitäten in das Social Media Business verschoben habe. Das heißt, er ist quasi, er ist mir gleichgestellt, ne? Er ist nicht unter mir, wir sind eins, aber er ist quasi der Kapo, was das angeht, ne? Also in der Division Autohandel ist er der Kapo quasi. Dann haben wir den Felix als Mediachef von uns in der Omid Media GmbH.
Den hast du ja auch im letzten Video ein bisschen genauer vorgestellt, glaube
ich. Genau. Felix ist der Kapo im Medienbusiness, der dann auch wieder alle Handlungsstränge unter sich verfolgt, auch das ganze Mediateam leitet. Dann haben wir den Serkan, er ist der Kapo nicht nur, was unseren Fahrzeugbestand angeht, er räumt auch kräftig hinter uns auf. Er wächst gleichzeitig aggressiv mit uns mit, weil wir ihn da natürlich auch durchpushen. Er ist ja selbstständig. Also auch er ist auf einer ganz, ganz spannenden Reise. Wir wollen ja der beste Autohändler der Welt werden. Er wird in dem Atemzug, ist auch sein Ziel, der beste Detailer der Welt zu werden. Und das machen wir gemeinsam. Und dieses Gemeinsame, ne, dann hast du schon mal 3 starke Kapos nebeneinander quasi. Du hast den Kevok, du hast den Felix, du hast den Serkan, die ja dann wiederum alle Mitarbeiter unter sich haben. Und alles münzt im Prinzip darin, dass wir dann quasi die YouTube-Videos auch produzieren können. Klar, ich weiß, ich mache das gut vor der Kamera und ich habe da auch eine riesige Motivation. Aber bis mal ein Wochenupdate steht bei uns, wo ich durch den Showroom toure und alle Autos zeige, die wir gekauft und verkauft haben. Das bedeutet, zum einen müssen klar die Jungs im Autohaus Autos gekauft und verkauft haben. Ich helfe mit beim Autos kaufen, vor allem beim Verkaufen teilweise nur noch. Dann muss aber auch der Showroom gestellt sein, dass ich quasi die Autos, die ich zeigen möchte, in einer gewissen Abfolge, das machen die Mitarbeiter aus dem Autohaus, Nuno, auch Serkans Truppe, die Verkäufer machen die Listen, die checken nochmal durch, was ist wirklich verkauft. Nicht, dass ich ein Auto als verkauft melde, das dann doch nicht verkauft ist. Und dann muss der Felix aber auch auf der anderen Seite schon den Kameramann dabei haben, der alles schon mal auch im Vorfeld abfilmt, auch die B-Rolls abfilmt. Und sobald die Kamera ausgeht, muss das Ganze ja in den Schnitt und auf YouTube hochgeladen werden. Ich sag's nochmal, das ist keine One-Man-Show. Da ist ein unglaublich großer Apparat an geilen Leuten bei mir im Team. Und wir machen das wirklich gemeinsam. Jeder verdient auch da mit und jeder es ist auch so mein Mindset, dass ich sage, auch wenn nur ein Bruchteil von dem, was verdient wird, bei mir ankommt, es ist fair, weil jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und solange man das nicht verinnerlicht, wirst du keinen Erfolg haben. Du wirst nicht nach vorne kommen. Nicht in dem Game, das ich betreibe. Es gibt definitiv Sachen, wo du als Einzeldarsteller bestimmt durchziehen kannst. Aber bei dem, was wir machen, keine Chance.
Würdest du sagen, dass YouTube einen großen Anteil hat an dem Thema Autoverkauf aktuell?
Ja, weil ich das ja auch in die Richtung pushe. Also klar, wir haben letzten Monat jetzt wieder über 70 Millionen Views nur auf YouTube gehabt. Ich glaube, wenn wir TikTok und Instagram noch dazu nehmen, sind es über 100 Millionen Views, wobei wir unseren Fokus auf YouTube haben. Das ist so die Königsliga von Social Media. Und klar, wenn du 100 Millionen Mal im Monat gesehen wirst, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Da sind viele Menschen dabei, die konsumieren und die genießen die Inhalte und die erfreuen sich daran. Und das ist mir natürlich eine Herzensangelegenheit. Das macht mir auch Spaß. Aber da ist auch ein gewisser Prozentteil an Kunden dabei oder möglichen Kunden, die wir natürlich, wir machen aufmerksam auf uns und die kommen dann auf uns zu und sagen, hey, wir finden das geil, was ihr macht, oder ich habe in euren Wochenupdates gesehen, ihr habt jetzt wieder ein paar Autos verkauft, ich habe das gleiche Auto, könnt ihr für meinen Wagen auch diesen Preis erzielen, wo ihr für das letzte Auto erzielt habt im Video? Und klar, so generieren wir Kunden. Man muss ja sagen, ich investiere ja Zeit, die ich nur einmal investieren kann. Ich könnte theoretisch auch sagen, ich bleibe aktiv im Autohaus-Game, mache kein YouTube. Dann würde ich ja die Zeit anders investieren, um an die Autos auch zu kommen, an die Kunden zu kommen. Jetzt mache ich es ja so, dass ich die Zeit aktiv in das YouTube-Game investiere, aber natürlich da auch schaue, dass wir auch genug Kunden bekommen, wo wir dann die Autos von den Kunden kaufen können oder die Kundenaufträge kriegen oder auch Autos verkaufen. Also nicht selten rufen nach Wochenupdates direkt schon die Kunden an. Da sind die Autos noch gar nicht online. Da sagt der Kunde, ich habe das Auto im Wochenupdate gesehen als Neuzugang, ich will den haben. Oder das Krasseste war mal, dass ein Kunde angerufen hat, der liebt die Farbe Babyblau.
Aha.
Bei ihm ist alles in Babyblau. Und dann hat seine Frau im Wochenupdate gesehen, dass wir einen babyblauen Porsche reinbekommen haben. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das genaue Modell war, es war aber ein richtig schöner. Und bei dem ist so wirklich das Hemd in Babyblau und die Uhr in Babyblau. Und die Frau hat ihren Mann darauf aufmerksam gemacht, da steht genau dein Auto. Und dann hat der Mann das Video gesehen und sofort bei uns angerufen.
Geil.
Also klar, wir nutzen das. Es ist auch heute gar nicht, es geht gar nicht mehr ohne.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum Menschen zum Beispiel das Thema Social immer noch nicht so sehr in ihr Leben gelassen haben. Weil wir haben uns ja auch so kennengelernt. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt. Das ist schon ein bisschen her jetzt. Ich war da mit Marte, also Marte Riematz, und Omid kommt ums Eck und ich sage so, ey, du bist doch der Omid. Und er so, ja, du bist doch dieser Unternehmer da. Und ich, also, ne, weil sein Name ist bekannt, meiner weniger. Also, aber.
Nein. Es ist ja, der Jörg sagt das so schnell. Jörg, also wir haben uns ja bei Abt und Friends kennengelernt, auf Einladung von Abt. Jörgs plus eins, also seine Begleitung, war eine der wichtigsten Personen in der Automobilbranche. Also sei mal so krass und hab mal Matte Riematz als guten Freund und deinen Plus One mit dabei. Also das ist schon heftig. Ja, also es steht kaum ein Typ über Matte Riematz bei uns in der Automobilwelt.
Ist auch ein Megatyp, also muss man einfach ganz klasse sagen.
Bodenständig, vor allem bodenständig. Also so heftig bodenständig. Das ist ein Vorbild für jeden, der es irgendwie zu Erfolg schafft, so bodenständig zu bleiben wie Mathe. Also das macht er, da nehme ich mir auch ein Beispiel.
Absolut.
Dran. Also wirklich. Und ja, dann war Jörg, und natürlich, ich kannte Jörg über Social Media, ich habe seine Videos gesehen, und dann fällt er mir natürlich auch auf, wenn er einfach mal mit Mathe da ist. Und ja, und so haben wir ja relativ schnell connected, und dann gab es ja auch eine tolle Basis. Also
Das ist aber auch der Punkt, was viele nicht verstehen, dass dieses Netzwerken halt, also die Leute denken immer, Netzwerken ist Verkaufen, ne? Feuchter Scheißdreck, Entschuldigung. Netzwerken ist Menschen im Endeffekt, ist immer miteinander verbinden, die dann vielleicht irgendwann irgendwo mal einen Verkauf in irgendeiner Form produzieren. Ich meine, heute schicke ich dir ja auch Videos, wenn du dein Video hast und ich so, ey, sag mal, ist das Auto noch da? So nach dem Motto, das kommt immer, ja, Jörg ist noch da, willst du den haben, so nach dem Motto. Das ist ja ein Verkauf, der dann durch ein Netzwerk stattfindet.
Schau mal, ich kriege jetzt zum Beispiel immer mehr, also es ist absurd, also ich sehe mich ja bei weitem nicht. Ne? Ich bin ein Autohändler, der YouTube macht. Ja? Aber es gibt immer mehr Promis, die mich einfach über Instagram anschreiben. Also Namen, wo ich bei jedem zweiten selbst Fan von bin.
Ja.
Wo ich jedes Mal, was, ist das jetzt echt oder ist das ein Fake-Profil? Die mich aktiv anschreiben wegen Autos. Die sehen mich mehrfach in der Woche, die konsumieren das, weil die sich einfach an Autos erfreuen. Das sind Sänger, das sind Schauspieler, das sind Sportler. Für die ist dann abends der Genuss, sich Autos anzuschauen. Und ich lande halt bei denen im Wohnzimmer mehrfach in der Woche und die gucken dann meine Videos. Und die ranken dich dann als einer von sich. Ja, die sagen, ey, ich finde das cool, was der Omid macht. Und ich will schon im Privaten, aber ich will auch schon auf Augenhöhe irgendwo ein Auto kaufen. Ich will quasi nicht, es ist schwer, die Formulierung, ich will nicht bei einem Fanboy ein Auto kaufen, sondern die wollen eine entspannte Atmosphäre haben. Und die würden ohne Social Media nicht auf mich zukommen.
Ja.
Ja? Und am Ende hast du ja ganz große Namen bei dir, wo du dann auch merkst, ey, jeder große Name ist am Ende einfach ein cooler, hoffentlich meistens ein cooler Typ. Ja, aber es sind auch entspannte Menschen. Und das ist ganz spannend auch für mich auf meiner Reise. Und klar, das würde ohne Social Media nicht passieren. Viele Geschäfte, Kunden, die wir auf diese Art generieren würden, nicht kommen.
Ja, aber vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen. Ihr habt nämlich gerade zwei Autos da rumstehen. Einmal einen SLR Cabriolet in Schwarz und einen
722 Edition.
722, genau. Ja. Und einen schwarzen Black Series SLS. Was würdest du, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, welches Fahrzeug würdest du kaufen? Den mit der langen Schnauze oder den mit den schönen Flügeln? Da können wir ja später nochmal drüber diskutieren.
Ich weiß, welchen ich nehmen würde.
Du weißt, welchen würdest du nehmen?
Den Black Series, den SLS. Schon, ne? SLS ist für mich, wow. Ja.
Aber der andere ist halt einfach irgendwie Kult, ne? Das mit der riesen Schnauze und mit den beiden, oder beide.
Der, ja, am besten beide. Der SLR ist von der Optik nochmal böser, nochmal heftiger. Du hast halt eine ewig lange Schnauze. Es hat schon Batmobile-Vibes. Würde ich sagen, also ein SLR nachts auf der Straße zu sehen, wenn er vor allem schwarz ist, da denkst du, da fährt Batman an dir vorbei. Der SLR ist ja eigentlich auch der überlegene Wagen im Vergleich zum SLS, wobei sich der SLS halt viel besser entwickelt hat die letzten Jahre. Und im Windschatten vom SLS hat sich der SLR wieder mitentwickelt. Das war jahrelang nicht so. Der SLR war eigentlich sehr weit unten und klettert jetzt immer weiter. Aber für mich das schönere Auto ist trotzdem der SLS. Als Black Series unschlagbar und ja, traumhaft.
Schreibt mal drunter, was würdet ihr machen? Beide, einer von beiden, welchen würdest du nehmen?
Das wird mal ein Gullwing. Also ich denke, ich gehe davon aus, dass der SLS der legitime Nachfolger vom SL300 Gullwing wird.
Denke ich auch. Also wir müssen dann später nochmal reden. Jetzt lass uns mal aus der Community drei Fragen rausdonnern. Nelson hat mir wieder ganz tolle Frage reingeworfen. Welche Fehler machen junge Verkäufer oft im Umgang mit wohlhabenden Kunden?
Ja, vermutlich den Fehler, den ich auch damals gemacht habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Arschkriecherei.
Okay. So wie du es vorhin bei den Promis gemeint hast, die auf Augenhöhe im Endeffekt.
Ich habe das ja auch durchgemacht. Also wenn du ein ganz normaler Mensch bist, der sich auch hocharbeitet und plötzlich hast du vermögende Kunden, du hast bekannte Kunden, du hast reiche Kunden, verstell dich nicht. Bedien deinen Kunden zu 100% perfekt. Das ist die oberste Prämisse. Also erfüll wirklich all seine Wünsche, aber kriech ihn nicht in den Arsch. Das ist ganz wichtig. Verstell dich nicht, verstell deine Stimmlage nicht, red nicht anders, als du sonst reden würdest. Das schätzt der Kunde sogar mehr, wenn du ihn einfach freundschaftlich abfängst. Wenn du ihn vielleicht auch mal korrigierst. Nicht alles, was der Kunde sagt, ist ja richtig und vielleicht muss er auch mal anständig beraten werden, dass du da auch das nötige Selbstbewusstsein hast, dem Kunden zu sagen, nee, das Auto ist das Falsche für dich. Oder die Farbe finde ich schrecklich. Oder wie kommst du jetzt auf diese Idee? Komm mal mit, ich zeig dir was Besseres. Da muss man halt den Mut zu haben, du wächst mit jedem Kunden natürlich immer weiter. Aber das Wichtigste ist, sei du selbst, sei immer höflich, bediene den Kunden perfekt, aber sei du selbst. Nicht frech werden dem Kunden gegenüber. Es gibt Kundentypen, die sind selbst sehr frech und dominant. Da musst du auch mal dominant zurückschießen. Also den musst du auch mal zurückdominieren. Das schätzt dann der dominante Kunde tatsächlich, dass er da seinen Herren findet, seinen Dominus. aber das kannst du auch nicht mit jedem Kunden machen. Also wenn du da einen sehr netten, ruhigen Kunden hast und da hier so als Tyrann auftrittst, das geht natürlich nicht. Also klar, immer den Kunden analysieren, dich selbst analysieren und dann auch immer toll beraten. Wichtig, nicht verstellen.
Perfekter Tipp. Leon fragt dich, welches Auto hat dich emotional am meisten berührt? Und das würde mich auch mal interessieren. Welches Auto hat dich emotional am meisten berührt?
Da brauche ich nicht lange nachzudenken. Der Bugatti.
Der Bugatti, ja.
Bugatti Chiron.
Okay.
Viele Gründe. Zum einen, Leute, ich sag's nochmal, also man wächst ja immer mit einem gewissen Mindset auf. Ein teures Auto war in meiner Kindheit nicht denkbar. Und plötzlich findest du dich wieder in einem 4-Millionen-Euro-Auto. Rums.
Ja.
Das muss ja erstmal an sich sacken. Es geht nicht nur um das Geld oder darum zu sagen, ich habe das jetzt, sondern einfach, wenn du dann reflektierst, du hast jetzt quasi das Thema Auto durchgespielt. Du sitzt in einem der teuersten und schnellsten Autos ever. Das ist auch ein Statussymbol. Der Bugatti ist ja auch nicht gewachsen im Wert, wie im LaFerrari beispielsweise, der 1,4 Millionen Euro gekostet hat und heute für 4 Millionen gehandelt wird, sondern Bugatti kostet ab Werk schon so viel.
Ende, genau.
Das muss man sagen. Aber dann natürlich auch die Dinge, die bei mir mit dem Bugatti passiert sind, ob das der Gumball war, den wir gefahren sind, ob das mein Leitercrash war, heute rückblickend, ich sage es ja immer wieder, auch als Karriereleiter, oder aber auch die Tatsache, dass ich über 400 km/h im Bugatti auf der Autobahn gefahren bin, also im plus 400 km/h Club weltweit zu sein, das sind Emotionen. In dem Moment, wo du über 400 km/h fährst, es geht ja nicht nur um das Schnellfahren, dir werden so viele Dinge auf einmal bewusst, nach dem Fahren, nachdem du die Fahrt abgeschlossen hast, dass du sagst, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, welche Legitimität hatte ich, das heute zu schaffen, wie privilegiert bin ich jetzt auch, dass ich das heute gemacht habe, wie stolz wäre mein Papa gewesen, der es nicht mehr erlebt hat, das, was ich gemacht habe, der ja auch Autos geliebt hat, aber dann auch zu wissen, okay, die Kombination aus über 400 km/h, einer Autobahn und einem Bugatti, wie viele Menschen weltweit haben das gemacht? Ich glaube, es ist vielleicht eine Handvoll wenn überhaupt. Also bei den paar Milliarden Menschen, die historisch auf diesem Planeten gelebt haben, aktuell sind es 8 und in Summe, ich weiß nicht wie viel, bin ich einer von 5 vielleicht, der das gemacht hat.
Das finde ich bei Bugatti auch so krass. Also das, nach meinem ersten Bugatti habe ich wirklich, ich hatte ein Problem in der Garage, ist echt so. Also ich habe danach eigentlich fast kein Auto mehr gekauft, sondern nur noch verkauft. Also wenn, dann ging es um Dailies oder so. Aber das ist halt nichts mehr nachsetzbar.
Es gibt nichts.
Es ist schwierig.
Es gibt nichts. Das ist einfach so ein perfektes Auto.
Absolut.
Er ist aber halt auch bequem.
Er ist bequem.
Er ist erschreckend bequem.
Wir sind ja auf der Strecke jetzt zu einem der Hypercar Data, das waren 300 Kilometer oder irgendwas.
Bist du gefahren?
Ja, im Bugatti kein Stress. Also wirklich, das ist total entspannt.
Nee, du kommst auch entspannt an. Also du kippst da jetzt, also wenn ich jetzt mit dem Revuelto hier zurückfahre, ich bin ja heute mit dem Revuelto da, ich habe dann auch 400 Kilometer nach Hause zu fahren. Ich glaube, da werde ich schon ein bisschen müde sein. Ja. 16 Zylinder, 1500 beziehungsweise 1600 PS, das Design, die Topspeed.
Wow. Ist alles dabei.
Ja, also Gänsehaut. Ja. Und wie gesagt, wer bin ich, der in diesem Auto sitzen darf? Ja, das ist halt dieses Reflektieren auch immer wieder.
Kann ich nur absolut bestätigen, das ist immer wieder, wenn du das auch so, diese Ehrfurcht dann, was hat man da in seinem Leben im Endeffekt schon so ein bisschen was erreicht, das ist schon, das dann zu reflektieren, zu sehen, was das Auto dann mit einem macht, schon krass.
Aber wichtig ist da auch, sich zu erden.
Voll
ganz wichtig. Also sich zu erden, was ich dann wirklich immer mache und wo auch immer ich mit meinem eigenen Bugatti irgendwann mal aufgetaucht bin in den letzten Jahren, ich habe immer die Türen aufgerissen und Kinder sitzen lassen.
Wollte ich in der Sekunde
sagen. Also es gibt nichts Schöneres, weil wenn ich zurückdenke, wenn mich als Kind jemand hätte in so einem Auto sitzen lassen, einfach wenn was das vielleicht und wenn es nur ein Kind ist, wo das Mindset nachhaltig verändert wird oder wo aus einer Lebenslage rauskommt, die so nicht denkbar für ihn gewesen wäre. Auch bei mir hätten alle dagegen gewettet, dass ich heute dorthin komme, wo ich bin. Ja, einfach Menschen glücklich machen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene am Auto, auch mal mit denen zu plaudern.
Genau.
Auch, dass die das Gefühl haben, hey, da ist jemand, der teilt das und nicht auf eine arrogante Art und Weise, sondern der hat auch Freude daran, mit mir über das Auto zu reden, ist nach Hause gehen und sagen, ey, ich habe heute mit einem Typen gesprochen, der war mit dem Bugatti da und der war auch total nett.
Ja, ist wirklich,
also auch den Menschen das Gefühl zu geben, wir sind alle gleich. Ja, klar, ich habe dieses Privileg, das habe ich nicht von Haus aus, das habe ich mehr erarbeitet, weil ich gewisse Dinge im Leben anders angegangen bin, vielleicht mutiger, auch an den richtigen Stellen Glück hatte. Das gehört immer mal wieder dazu. Ich bin da, aber ich bin auch trotzdem einer von 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich habe dieses Glück und das will ich teilen.
Ja, absolut. Also das ist auch so wichtig mit diesen Themen. Ich habe zum Beispiel beim Bugatti für mich entschieden, ich fotografiere mich nicht selbst vor dem Auto. Also wenn mich andere Menschen fotografieren, habe ich damit kein Problem. Aber eine Story mit meinem Bugatti würde ich nie machen, weil ich das einfach, ich weiß nicht, das ist einfach, das kürze ich nicht, finde ich. Ich kann dir das gar nicht erklären, ja, das gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie nicht gut finde oder so, sondern eher das ist zu much für mich. Also ich mach's für mich jetzt, du hast mit Autos einen anderen Bezug. Ich bin Unternehmensberater, Finanzberater. Ich will es
ja präsentieren.
Du willst es präsentieren. Ich sag, fotografiere mich gerne mit dem Auto. Ich mache keine Story mit dem Ding, weil es einfach mein Teil ist. Es ist mein Erfolg. Das ist mein Auto. Das ist mein Baby. Das geht keinem was an.
Auf gut Deutsch, du flexst nicht. Flexen ist ein Wort, das habe ich jetzt dazugelernt. Früher hat man angeben gesagt. Heute heißt das flexen.
Das kenne ich, das Wort. Du kannst ja selber bewerten, ob ich es mache. Also ich will darüber gar nichts dazu sagen.
Du flexst nicht. Das kann ich definitiv sagen. Du unterflexst.
Ich versuch's.
Du unterflexst. Okay. Extrem.
Okay, was macht Omid vor dem Schlafen, fragt Levin fragt es. Was macht Omid vor dem Schlafen? Jetzt bin ich gespannt.
Was macht Omid vor dem Schlafen? Omid arbeitet vor dem Schlafen?
Ja? Okay.
Ja, also Omid, also für mich hört ja Arbeiten nicht auf. Leider, ich kann das im Moment nicht abstellen.
Ah, krass.
Also vorm Schlafen ist für mich mein Schlafritual, dass ich im Bett liege, der Fernseher läuft, meistens läuft nur noch YouTube bei mir. Ich schaue halt dann die Sachen, die ich gerne schauen möchte. Manchmal schaue ich es, weil ich schauen möchte. Manchmal schaue ich mir auch Videos von anderen Auto-YouTubern an, weil ich halt Formate analysiere. Aber nicht nur Auto-YouTuber, sondern grundsätzlich auch YouTuber, die sehr erfolgreich sind. Und dann einfach gucke, wie kann ich das, was zum Beispiel ein Mr. Beast macht, was kann ich da ableiten für mich, für ein neues Format, das ich vielleicht für den Zuschauer kreieren will. Das heißt, das mache ich. Und dann, ich muss es gestehen, es ist halt einfach so, ich habe das Handy in der Hand. Das ist dann quasi, wenn ich den ganzen Tag über gearbeitet habe, dann bin ich noch am Nachdenken vorm Einschlafen. YouTube-Kommentare lesen von den Zuschauern. Also ich analysiere nochmal die Kommentare. Ich gucke mir die Klickzahlen an. Dann gucke ich mir auch ja alle Statistiken an, wie läuft welches Video. Da bin ich wirklich noch im Game, bis ich irgendwann so müde bin, dass ich das Handy irgendwie noch weglege und dann noch mich so im Einschlafen den Fernseher ausschalte und dann bin ich weg. Es ist kein gesundes Schlafritual, aber es ist bei mir leider Teil des Games geworden. Früher, als ich noch kein YouTuber war, hatte ich tatsächlich die Gewohnheit, ab 20 Uhr mein Handy auszumachen, alles auszumachen. Ich wollte lesen vorm Schlafen, das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann halt nur noch Fernseh geguckt. Aber allein die Konzentration zu haben, nur noch Fernseh zu gucken. Ich glaube, das kann, da findet sich vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer selbst. Wer hat alles gerade, vielleicht jetzt in diesem Augenblick, wenn ihr dieses Video guckt, habt ihr vielleicht euer Handy parallel in der Hand. Ja, dann gehe ich auch nachts nochmal alle Nachrichten durch, die ich tagsüber nicht beantworten konnte, weil auch wenn mich Autokunden anschreiben und ich im Videodreh bin, habe ich den Hörer über mehrere Stunden nicht bei mir.
Ja.
Und dann geht's mir natürlich erstmal, wenn ich dann Feierabend habe, mich noch um die Kids kümmern etc. Und dann später am Abend will ich trotzdem noch so gut es geht den Kunden oder Freunden auch antworten, die mich angeschrieben haben. Also ich bin, und morgens, wenn ich aufwache, leider der erste Griff.
Telefon?
Ans Handy.
Okay.
Was ist über Nacht passiert? Welche Nachrichten sind reingekommen? Welcher Kunde fragt nach was? Ist alles okay in der Welt? Wie ist unser Video über Nacht gelaufen?
75 Millionen Views. Das ist kein Scheiß. Das ist tatsächlich das, was
in 28 Tagen.
Was du da durchdonnerst. Das ist schon echt heftig.
Also ich will 100.
Ja, wir haben heute Morgen, sie haben mir das vorhin gezeigt, dann gesagt, schau, ja, 500.000 Follower jetzt auf YouTube.
Ja, ne? 500 geknackt und da will ich ja auch, also unser Ziel ist es ja, ich will ja auch endlich diesen Porsche Cayman verlosen, den wir umbauen für unsere Zuschauer. Und bei 1 Million Abonnenten verlosen wir den Porsche Cayman. Es soll wirklich so mit der krasseste Cayman werden, der in Deutschland jemals gebaut wurde, mit allem drum und dran, mit Bodykit, Sonderlackierung, Spezialleder, Leistungssteigerung, Fahrwerk, Auspuff, also alles
volle drin. Lotte.
Und das machen wir über Omid Schraubt. Und ja, 1 Million Abonnenten ist das Ziel. Dann gibt es den goldenen Play-Button.
Ich hoffe, dass du ihn alleine zusammengeshoppt hast, weil ich habe dein erstes Video dazu gesehen. Es ist besser, du machst das, lässt es jemand machen. Ich bitte drum, ja, ich bitte wirklich drum. Lass uns mal zum Ende des Podcasts, wenn wir über das Thema Unternehmertum noch mal kurz sprechen, noch was mitgeben für die Zuschauer, die sagen, sie möchten in das Unternehmer-Game. Du hast schon ein paar Sachen gesagt, du hast Fehler machen, das ist das eine, du hast viele Fehler gemacht. Fragen, was die Preise sind, also zum Beispiel jetzt abends auf dem Handy gucken, ist halt ein Preis, der gehört halt mit dazu, in deinem Leben ist er. Ja. Ich kann es zum Glück aus meinem Leben raushalten, weil ich einen anderen Gameplan habe als du. Aber was sind so die Punkte, die du einem Unternehmer mitgeben möchtest, wenn er jetzt schon vielleicht länger im Game ist und die nächste Stufe erreichen will? Oder wenn man sagt, ich starte jetzt frisch ins Unternehmertum, was würdest du so als Grundtipp mitgeben?
Vielleicht sage ich in 10 Jahren was anderes, aber Stand heute sage ich, wenn du wirklich ein krasser Unternehmer sein willst, wenn du es ganz weit bringen willst, wenn du Dinge erreichen willst, die andere nicht erreichen, dann funktioniert Work-Life-Balance nicht. Ja, es funktioniert leider nicht. Also zu sagen, ich arbeite nur 8 Stunden am Tag und danach beschäftige ich mich nicht mehr mit der Arbeit, das funktioniert nicht. Es hat alles seinen Preis. Und ein erfolgreicher Unternehmer zu sein in den Aufbaujahren, später ist das vielleicht anders, wenn alles so stabil ist, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist alles sauber und ich kann auch passiv Geld verdienen. Im Moment, ich muss ja vor jedem Video, muss ich doch vor der Kamera stehen. Ja? Und es sind viele, viele Videos, die wir in der Woche drehen. Also das Thema Work-Life-Balance muss ich nach hinten schieben. Du brauchst eine extrem hohe Disziplin, eine sehr, sehr hohe Disziplin. Dinge nicht überkopfen, sondern einfach machen. Also nicht ewig darüber nachdenken, mache ich es nicht, macht einfach. Meistens geht's gut. Also wenn man als Unternehmer durchdachte Risiken eingeht, dann wird das schon klappen. Wenn man weiß, okay, ich habe es mir überlegt, eigentlich muss es klappen, klar, du kannst immer auch mal Pech haben. Kann passieren. Aber Glück lässt sich erzwingen, Pech lässt sich vermeiden. Ja, also da nicht irgendwie hinter Ausreden verstecken. gute Entscheidungen treffen, sich auch gut beraten lassen. Das ist so vielleicht etwas, was ich die letzten Jahre hätte besser machen können, da auch mal mir viel mehr externe Tipps einzuholen. Aber am Ende auf sein eigenes Bauchgefühl hören und einfach machen. Gas geben, ja. Gas geben, machen, machen, machen. Ein anderer Unternehmerfreund, der ist in der IT-Branche unterwegs, der hat gesagt, du Omid, keins meiner Projekte, das ich jemals angefangen habe, war bei 100% fertig gedacht, als ich es gemacht habe. Die waren alle bei 20-30%. Dann haben die Projekte halt irgendwann das Laufen gelernt. Und ich ja auch als Autohändler, ich habe mit 1.000 Euro Autos in der Tiefgarage angefangen. Mhm. Aber das Mindset hatte ich schon damals. Begin with the end in mind. Mhm. Ich stand in der Tiefgarage und habe zu Freunden gesagt, ich werde eines Tages Luxussportautos verkaufen.
Mhm. Ja, das zwischen den Ohren ist das, was dann im Endeffekt auf die Straße kommt. Mach nicht alles richtig, sondern mach das Richtige. Das Richtige ist starten in dem Moment und nicht drüber nachphilosophieren tagelang. Mhm. Und manchmal ein Projekt auch zu beginnen, obwohl man noch gar nicht weiß, wie es endet. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Variante überhaupt, weil du dann ins durchs Tun im Endeffekt nach vorne gehst. Das ist ein schönes Ende auch für den Podcast, das ja für Unternehmer entscheidend war. Deswegen hör dir auch das YouTube-Video oder vielleicht den Podcast ein, zwei Mal an, weil das sind ganz viele Sachen dabei gewesen, die Omid heute mitgegeben hat, die du auch mitgeben kannst und für dein Leben mitnehmen kannst. Du machst jetzt ein Unternehmer-Mastermind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich habe so eine Masterclass.
Genau.
Und eine haben wir gemacht.
Ja.
Und eigentlich wollte ich eine zweite hinterher schieben, aber ich war dermaßen voll mit den Projekten, die wir auch angehen, dass wir uns entschieden haben, die erstmal zu verschieben. Mhm. Weil wenn ich es mache, will ich es ja zu 100% gut machen für diejenigen, die mir das Vertrauen schenken. Mhm. Ja, wir haben natürlich auch was zu erzählen von unserer Reise und unserem Weg und unseren Tricks und Kniffen, gerade in dem, was wir machen.
Das wollen wir jetzt, glaube ich, kennengelernt alle zusammen. Also danke für das offene Gespräch.
Ich danke, dass ich da sein durfte. Also nochmal, Jörg ist wirklich eine Person, wo ich auch zu ihm heraufschaue. Leute, wir sind hier in München in bester Lage. Wie viel Quadratmeter haben wir?
600.
600 Quadratmeter edelste Büroräume. Das hat er sich erarbeitet, das hat er sich verdient. Ja? Er macht das, was ich mit Autos mache, macht Jörg als Berater. Sehr gut, das ist deine Superkraft.
Genau.
Und auch ich, also wenn die Kameras jetzt ausgehen, da gehen wir jetzt eh erstmal ins Eingemachte. Ich habe ja auch alle Ordner dabei. Und wir gehen die Strukturen bei mir durch. Mhm. Und wie gesagt, auch Jörg ist eines meiner Vorbilder, dass ich sage, wow, guck mal, was er sich aufgebaut hat.
Jetzt werde ich rot, aber damit beenden wir jetzt auch das YouTube. Wir sind eh schon über der Stunde drüber. Damit ist im Endeffekt der Algorithmus schon wieder zerschossen. Dann müssen wir eine Hälfte rausschneiden.
Leute, dranbleiben. Einfach dranbleiben, damit dieses Video auch für Jörg gepusht wird. Ganz wichtig an dieser Stelle. Ich habe mir so viele Videos auch vom Jörg angeguckt. Der Channel braucht mehr Beachtung, weil es ist qualitativ so hochwertig, was hier passiert. Das heißt, falls ihr noch nicht abonniert habt, definitiv abonnieren. Schaut euch auch, falls ihr wegen mir jetzt auf Jörgs Channel gestoßen seid, schaut euch die Videos an. Dürfen Unternehmer dich denn kontaktieren?
Ja, dürfen sie. Also wir haben ja über 100 Berater. Wir sind ja kein so kleines Haus. Wir freuen uns über jedes Mandat. Ich bin Vertriebler, genauso wie du auch, nur halt in einem anderen Bereich. Also von daher, klar, wenn du deine Firmenstruktur optimiert haben möchtest, dann bitteschön. Freue ich mich sehr drüber, freut sich meine Firma.
Ja, ganz klare Aussage von mir, wenn Fehler, also bei mir unternehmerisch, was die Entwicklung angeht, habe ich viel auf mich selbst gehört und viel richtig gemacht. Was Gründung und Strukturen angeht, selbst wenn ihr jetzt noch ganz klein seid, macht's von Anfang an richtig. Holt euch da die richtigen Berater ins Haus. Jörg ist eine Adresse, die ihr definitiv kontaktieren könnt. Was klein beginnt, kann irgendwann mal ganz groß werden. Und wenn es ganz groß ist, kommt ihr nicht mehr so einfach aus Gründungsfehlern raus.
Das ist definitiv
so. Das geht noch,
aber schwierig.
Ja.
Und kostet mehr Geld.
Kostet manchmal viel Geld.
Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei, weil genau das gucken wir uns jetzt an. Liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Omid.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.